Heute Morgen während dem Gottesdienst habe ich ein paar Gedanken weitergegeben über die Nachahmer, die Vorbilder werden. Nachahmer, die werden Vorbilder im Leben. Und wir haben angehalten auf den 1. Thessaloniker Brief, der Kapitel 1. Und heute Morgen einfach ein paar Gedanken gesagt über, an was erkennt man einen Nachahmer, ein Vorbild. Einer, der so, eine Person, die so, eine Schwester oder ein Bruder, die so lebt mit Jesus, dass man Lust hat, ihm nachzufolgen, wie ihn, Jesus zu kennen, wie diese Frau oder dieser Mann, diese Schwester oder Bruder, so in der Gegenwart Gottes zu leben und so in seiner Liebe vorwärts zu gehen. Heute Nachmittag möchte ich weitergehen in diesem Thema. Diesem Thema Nachahmer werden Vorbilder und möchte nur ein paar Gedanken weitergeben über Gottes Schule für Vorbilder. Wie schult eigentlich der Herr Vorbilder? Wie schult er seine Kinder, dass sie weiterkommen im Leben und Vorbilder werden für andere? Ich möchte auf einen Text anhalten im Hebräerbrief Kapitel 12. Hebräerbrief, Kapitel 12, und möchte da die 11 ersten Verse lesen. Hebräer, Kapitel 12, 1 bis 11. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen das Kreuz entduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhne spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja nun unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geistes unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seine Heiligkeit teilhaft werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Soweit die Bibel. In diesem Kapitel vom Hebräer 12, nachdem das Kapitel vorher, Hebräer 11, uns zeigt, redet von diesen allen, die geglaubt haben im alten Bund, die geglaubt haben und die das bekommen haben von Gott, was sie erbittet haben. Und im zweiten Teil vom Hebräer 11, vom Kapitel, sind auch die geglaubt haben und die das nicht bekommen haben. Die geglaubt haben und die eigentlich in der Verfolgung gestorben sind. Die geglaubt haben und die es nicht gesehen haben, wie Gott Gebete erhört hat. Und da im Kapitel 12 sagt uns dann der Schreiber von Hebräerbrief, sagt uns dann, weil wir so viel Vorbilder um uns haben, im Alten Bund, im Neuen Testament, in der ganzen Geschichte, weil wir die haben, darum sollen wir weitergehen, vorwärts gehen, jede Last ablegen. Vers 1. Vorbilder, solche, die mit Jesus leben, mit Freude ihm dienen, ihm nachfolgen, in der Treue zu ihm leben, sind die Vorbilder, die ermöglichen, dass andere weitergehen und vorwärts gehen und Mut haben, auch in Treue zu Jesus zu kommen. Mein Vater war Missionar auch mein Großvater. Und als mein Vater 91 war, also nicht sehr jung, 91 Jahre alt, habe ich ihm gefragt, du Vater, wie machst du es jetzt heute mit 91 Jahre alt mit den Versuchungen? Ist das jetzt alles weg mit diesem Alter? Da hat er mir gesagt, ja du Danny, die Versuchungen sind immer noch da. Ich kämpfe weiter. Ich weiß, dass die Gnade genügt. Ich lebe von der Vergebung. Der Herr trägt mich durch. Ich war so dankbar, dass als die Beerdigung war vom Körper von meinem Vater, als er nach Hause gegangen ist, in den Himmel, bevor er nach Hause ging, in der Nacht, wo er einschlief, hat er wahrscheinlich vom Herrn das bekommen, dass er wusste, dass er nach Hause geht. Und er hat die ganze Beerdigung vorbereitet. Als ich in sein Zimmer kam, da lag ein Zettel da auf seinem Pult. Und da stand, Danny, du musst predigen über den und den Text. Und Jean-Jacques, du musst predigen über den und den Text. Mein Bruder ist auch Missionar. Und der Vater hat uns schon gesagt, über was wir predigen sollen für die Beerdigung. Er hatte dieses Bewusstsein und in diesem Text war Hebräer 12. Das war so tief für mich. Wie jetzt der Vater gesagt hätte, du Dani, jetzt bin ich weg. Es waren Vorbilder in der Geschichte. Ich hab von der Gnade gelebt. Jetzt mach weiter. Jetzt geh weiter mit dem Herrn. Rechne mit ihm. Hier der erste Punkt. Wie schult eigentlich Gott diese Vorbilder? Wie schult er diese Jünger, dass sie Vorbilder werden? Er sagt zuerst hier im Vers 1, leget jede Last ab. Ich glaube, das ist wirklich tägliche Übung, oder ich weiß nicht, wie du das lebst. Tägliche Übung, die Lasten abzulegen. Jeder von uns hat Lasten, die er ablegen muss, sonst bedrücken sie ihn und sonst kommen diese Lasten und bringen Zweifel an Gottes Güte oder an Gottes Kraft. Die Lasten wollen auf unseren Herzen bleiben, denn wenn sie bleiben können, dann werden wir sorgvolle Christen, traurige Christen und haben Mühe zu glauben, dass Gott eingreifen kann. Wie mancher bestimmt von uns leidet, dass vielleicht seine Kinder oder sein Ehepartner noch nicht gläubig ist, nicht diese Freude hat, Christ zu sein, Jünger Jesu zu sein. Aber wir wissen ganz genau, dass keiner von uns kann einen anderen Mensch bekehren. Nur der Geist Gottes kann überzeugen, dass Menschen zu ihm kommen und neues Leben beginnen. So beten wir für diese Leute. Aber wir beten, aber wir legen auch die Last ab vor dem Herrn. Er hört Gebete und er weiß, was wir brauchen. Und er möchte nicht, dass wir Lasten tragen, die er tragen will. Ich glaube, ein Christ lernt, seine Lasten auf den Herrn zu werfen und die Lasten vom Heiland auf sich zu nehmen. Die Last von Jesus ist, dass die ganze Welt die frohe Botschaft hört. Dass andere Menschen überzeugt werden, dass es sich lohnt, Christ zu sein. Dass es ein Leben ist, hier auf Erden, wo man zufrieden sein kann und mit ihm in tiefer Freude leben kann. Dass die Kraft Gottes ermöglicht, dass auf diesem Weg auf dieser Erde, auch durch schwierige Situationen, dass die Hoffnung und der Glaube verwurzelt ist und bleibt. Und dass die Freude bleibt. Du hast es bestimmt auch gelernt in deinem Leben, dass die Freude in Jesus ist. Meine Freude kann nicht einfach sein in dem, was ich sehe. Meine Freude kann nicht sein in dem, was geschieht, in Resultate. Aber die Freude ist im Herrn, denn er wird nie, nie mich verlassen. Dich auch nicht. Wir sind sein. Und er hat so viel bezahlt, dass wir sein sind, dass er uns auch weiterführen will und uns die Freude gibt. Leget unsere Lasten ab. Der erste Vers geht weiter. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Eine Sünde, die uns umstrickt, die wie ein Netz. Der Psalmist sagt in 2 oder 3 verschiedenen Psalmen, sagt er, befreie mich vom Netz, von dem der Vögel fängt, der das Netz versucht, über mich zu werfen, dass ich gebunden bleibe. Das Netz, das über uns kommt und wo wir gebunden sind und wo wir eigentlich dann in der Sünde sind, weil wir nicht mehr die richtige Zielsetzung haben im Leben. Dieses Netz können Sorgen sein. Diese Sünde, die um uns strickt, kann auch eine Sünde sein, die sich immer wieder wiederholt, wo wir um Vergebung bitten, aber wo wir noch nicht so weit gekommen sind, dass wir wissen, wegen dieser Anfechtung muss ich von verschiedenen Sachen lassen, fliehen, auf die Seite gehen, dass ich nicht wieder in die Versuchung hineinfall. Ein Netz, der uns umstrickt. Eine Sünde bekennen, eine Sünde lassen, frei werden von der Sünde in Jesus Christus. Aber dies braucht, wie der Text es sagt, Ausdauer, Laufen in dem Kampf. Ausdauer, Laufen in dem Kampf. Mit den Jugendgruppen, die ich eine Zeit in Frankreich, wo ich die Freude hatte, die Jungs neben mir zu haben, da war ich immer mit ihnen in Langlaufsporte, Ausdauersporte, dass man aushalten muss, auf Kilometer, auf Länge aushalten, auf Stunden aushalten, denn es ist die Übung, die wir brauchen im geistlichen Leben. Im geistlichen Leben muss man Ausdauer haben. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man alles immer wechselt. Wir sind in einer Wegwerfgesellschaft, gell? Alles, was man kauft, ist so eingepackt, dass viel wegzuwerfen ist und es bleibt nur ein wenig, das man gebrauchen kann. Und haben ein viel Schutt überall. Und wir wechseln stets. Und unsere Gesellschaft findet immer wieder neue Produkte, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber die zeigen so, wie wir es nötig wäre, dass wir es haben. Und jetzt müssen wir aufpassen, im Leben als Jünger Jesu, als Nachahmer, als Vorbilde, geht es darum, dass wir etwas, das Ganze. Und jetzt bist du in diesem Leben drin, wo du weißt, ich muss wachen, dass ich dem Herrn nachfolge. Ich kann stets wieder meine Lasten abladen. Ich habe keine andere Lösung, als zu Jesus zu kommen. Ich brauche keine andere Lösung zu suchen. Er hat die Lösung. Jede Last ablegen, mit der Sünde zu ihm kommen, Vergebung bitten, das wird bleiben während dem ganzen Leben für einer, der Vorbild sein will für andere Menschen. Vorbild sein heißt wahr sein. Heißt die Realität von diesem einfachen Weg des Evangeliums zu gehen in der Treue. Was untergrabt eigentlich heute in unserer Gesellschaft unser Glauben? Glaube heißt ja totales Vertrauen. Glaube an Gottes Wort heißt, Vertrauen, dass das, wie steht, stimmt und dass ich mein Leben aufbauen kann auf diese Realität und auf diese Wahrheit. Sie vertrauen ja jetzt gerade auf die Bänke, wo Sie sitzen, sonst wären Sie nicht hingesessen, ne? Sonst wäre es zusammengefallen. Aber Sie vertrauen da drauf und sitzen drauf und denken nicht stets, könnte es vielleicht doch nicht halten, ja? Muss ich vielleicht doch aufpassen und einen Fuß so haben unter der Bank, dass ich mich abfangen kann. Nein, Sie haben Vertrauen. Vertrauen an Gottes Wort ist ausruhen, sich drauf setzen, auf den Felsen, der Christus ist, sein Leben hinsetzen. Ihr erinnert euch bestimmt im 2. Mosebuch, als Amalek angegriffen hat gegen Israel, als der Mose dann wusste, er muss beten gehen, hat er dem Josua gesagt, du gehst dann ins Tal, nimmst das Schwert mit, du musst in Kampf gehen. Ich werde in dieser Zeit auf den Hügel hochgehen und werde beten. Und als er wollte hochgehen, sind zwei mit ihm gegangen, der Ur und der Aaron, gell? Sind mit ihm hochgegangen und haben da mit ihm gebetet. Und als sie da waren und in diesem Kampf waren und durchgehalten haben, da hat Gott eigentlich sie gegeben. Aber sie müssten aushalten. Und das Gebet musste da sein. Und sie müssten auf den Herrn vertrauen. Und als der Mose müde geworden ist, haben Ur und Aaron seine Hände gehalten. Und als er noch müder geworden ist, haben sie ihn auf einen Stein gesetzt. Das steht im Text. Wunderbar. Und ich würde sagen, man könnte auf das Neue Testament gehen und sagen, der Ur und der Aaron haben dem Mose geholfen, dass er doch ausruht auf Christus, auf dem Felsen der Zeit, auf dem ewigen Stein, dass er da drauf sitzt und ausruht im Gebet. Dein Gebetsleben kann ruhig werden, wenn du auf Jesus sitzt. Wenn du ihm vertraust. Wenn du weißt, dieser Eckstein, der hält, da kann ich ausruhen, da kann ich bleiben, da kann ich sein, da ist es gut. Was untergrabt unser Glaube in unserer Gesellschaft? So Verschiedenes. Schon der ganze Relativismus, wo in unserer Gesellschaft, wo alles relativ ist, nicht mehr fest, jede Wahrheit ist eine Wahrheit, die möglich ist. In unserer Gesellschaft. Und in deinem Glaubensleben gibt es nur eine Wahrheit, weil es nur einen Retter gibt, nur Christus. Und in der Gesellschaft sagt man dir, ja, jeder kann so irgendwie suchen, wie er kann, und sich stützen auf das, was er möglich gut findet. Es geht nicht darum, dass ich es gut finde, was Gott gegeben hat, sondern dass ich glaube, dass es nichts Besseres gibt als das, was Gott gegeben hat. Und das ist Glaube. Glaube zu wissen, er hat es gesagt, bei ihm kann ich abladen, ihm kann ich vertrauen, also kann ich hinsitzen, kann ich ausruhen auf Christus. In diesem 12. Kapitel geht es weiter, wo dann der Schreiber sagt, in diesem Text, dass wir unseren Blick auf Jesus richten sollen. Und zwar für was in diesem Text? Der Blick auf Jesus richtet, sagt dieser Text, um zu sehen, wie er Ungerechtigkeit erduldet hat. Wie er, der keine Sünde hat, Ungerechtigkeit erduldet hat von Sündern, die ihn angeklagt haben. Der Text will sagen damit, dass wir die Blicke auf Jesus richten, wenn wir in dieser Welt auch so viele Ungerechtigkeiten erleben müssen. Da wir wissen, wir können ruhig bleiben. Unser Herr versteht ganz genau, was es für ein Leiden ist, Ungerechtigkeiten zu erleben für einen Menschen. Er hat es erlebt, viel schlimmer, denn er hat es erlebt, er, der kein Sünder ist. Hat viel Ungerechtigkeit erlebt von den Menschen. Darum blicken wir auf ihn. Wenn wir am Arbeitsplatz, wenn wir zu Hause, wenn wir da, wo wir sind, Ungerechtigkeit sehen und in unserer Gesellschaft, werden wir immer mehr, glaube ich wenigstens in dieser Endzeit, Nöte sehen. Da wissen wir, diese Ungerechtigkeiten, die auf uns zukommen, vielleicht hast du diese Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz, dass du gut arbeitest und dass andere Menschen, die gemerkt haben, dass du Christ bist, dass sie alles suchen, um Fehler zu finden bei dir, dann erinnere ich daran an den Propheten Daniel. Der war treu in seiner Arbeit. Und das hat alle Menschen aufgeregt zu seiner Zeit. Diese Treue haben sie nicht ausgehalten. Sie mussten etwas finden, um ihn reinzulegen. Sie können es nicht akzeptieren, dass Daniel, der Prophet, so ein gerades Leben hatte. Vielleicht erlebst du das auch am Arbeitsplatz, wo du treu bist, wo du deine Arbeit gut tust und wo vielleicht immer wieder hast du mit Ungerechtigkeiten zu tun. Dann blicke auf Jesus. Versuche nicht Verteidigung. Lass deine Waffen auf der Seite, deine fleischlichen Waffen, lass sie ruhen. Gott wird immer seine Kinder verteidigen. Wir brauchen uns nicht zu verteidigen. Das ist die große Freiheit von einem Kind Gottes, dass er selber nicht kämpfen muss für seinen Namen. Denn Jesus nimmt ihn in die Hand. In diesem Kampf wissen wir auch, in diesem Ausdauer als Vorbild in der Schule Gottes, wissen wir auch, dass wir nicht nur mit dem Fleisch zu kämpfen haben, aber auch mit der unsichtbaren Welt, mit der Welt vom Teufel und den Dämonen, die versuchen immer wieder uns gleiten zu machen, dass wir fallen. Wir kennen gut in Epheser 6, die Verse 10 und folgende, wo der Paulus davon spricht, von der Waffenrüstung, die Gott uns gibt, dass wir festhalten können und weiterziehen können im Glaubensleben. Und diese ganze Waffenrüstung, die er uns zeigt in Epheser 6, hat absolut, hast du es gemerkt, keinen Schutz auf dem Rücken. Das heißt, wir sollen vorwärts gehen, nicht umkehren. Nicht mutlos umkehren, nicht von dem Kampf wegziehen. Die Waffen ermöglichen uns, vorwärts zu gehen, im Leben mit Christus weiterzugehen, durch die Schwierigkeit durch die Kämpfe durch, auf ihn vertrauen. Er gibt die Lösung. Unser Glaube wird auch untergraben in der Gesellschaft durch den Humanismus, wo man den Menschen so in den Mittelpunkt nimmt, wie wenn die Menschen alles könnten und wie sie jede Lösung hätten durch ihres Ratio, durch ihres Denken. Der Humanismus will die ganze Kraft von Menschen im Menschen finden, die ganze Möglichkeit für die Menschen in der Menschheit. Und so langsam kann der Gedanken der Gesellschaft auch unser Glauben untergraben, wo wir das Gefühl haben plötzlich, dass das Wichtigste sind wir. Nein, wir sind Diener auf dieser Erde. Und das Wichtigste für den Menschen ist die Beziehung mit Gott und mit Gott zu leben, auf ihn zu trauen und zu bauen. Dann kommt noch dazu das Untergraben vom Hedonismus. Der Hedonismus ist das Suchen der Menschen vom persönlichen Glück. Da werden wir so auf Irrwege geführt, wie wenn wir könnten mit äußeren Sachen unser Glück bauen. Nein, unser Glück, wir wissen es, ist in der Beziehung mit Gott. Da sind wir so dankbar dafür, dass wir das haben. Und da, wo Menschen Beziehung haben mit Gott, da haben sie Nähe miteinander. Stell dir jetzt einen, wie nennt man das, einen Zirkel, ein Zirkel, ja? Ein Kreis, danke. Stell dir einen Kreis vor und das Zentrum vom Kreis ist Christus. Ja? Wenn wir zueinander nahe sein wollen als Geschwister in einer Familie,
Wenn jeder, der in diesem Kreis inwendig drin ist, wenn jeder versucht, so nahe zu sein wie möglich an Christus, da sind wir ganz nahe zueinander. Wir brauchen nicht zu versuchen, im großen Kreis viel mit dem Humanismus versuchen zu ordnen, dass wir als Menschen uns gut verstehen. Wenn jeder von uns in die Nähe kommt von Christus, da sind wir immer näher zueinander und kommen zum Zentrum. Das ist die Zielsetzung in einer christlichen Familie. Jeder Beziehung mit Gott und dann zusammen dieses Einssein in einer Zielsetzung als Familie. In diesem Kapitel 12 steht auch von der Züchtigung. Da in diesem Text wird uns gezeigt, was Gott für eine Kindererziehung hat, wie er uns als Kinder liebt. Er lässt uns nicht auf der Seite. Er lässt uns nicht einfach an einen feurigen Ofen gehen und denkt, er wird sich da schon die ganze Nase verbrennen, dann versteht er auch, dass es nicht gut geht. Er wird uns schon mal sagen, nein, da gehen wir nicht hin. Er will uns helfen. Er züchtigt uns, weil er uns liebt. Das ist so schön im Vers 5. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Auf unseren Wege vielleicht verstehen wir nicht immer die Züchtigung, die Gott hat für uns. Aber er will uns bewahren, erziehen. Er will uns helfen durch diese Züchtigung, weil er uns liebt. Und es ist so schön zu wissen, dass alles, was auf unserem Wege ist, nicht davon ist unbekannt für Gott. Das hat mir so oft Mut gemacht in diesen Jahren, zu wissen, wie oft konnte ich ihm sagen, Herr, ich weiß ja, du verlierst nie die Kontrolle. Das ist nicht wie die beste Gesellschaft in dieser Welt, verliert immer mal die Kontrolle, gell? Und der beste Computer geht immer mal kaputt, ja? Aber das Wunderbare mit dem Herr, das wir haben, er verliert nie die Kontrolle über unser Leben. Er weiß, was wir brauchen an Erziehung, an Freuden, an Ermutigungen, an Leiden, an schwierigen Situationen. Er weiß, was wir brauchen, dass wir näher zu ihm kommen. Im Alten Testament, wir haben da heute Nachmittag in einer Pause darüber gesprochen, im Alten Testament sehen wir mit dem Volk Israel, Gott hätte Amalek, der Feind von Israel, hätte Amalek wegschaffen können in ganz kurzer Zeit. Denn Gott kann die Feinde einfach wegschaffen. Er hat es nicht gemacht. Und in einem Text steht geschrieben, dass Gott Amalek am Leben behalten hat, dass jede Generation vom Volk Gottes den Krieg lernt. Ja, macht komisch, gell? Aber Gott wusste, wenn die Menschen nicht in einem Kampf sind, wenn es zu leicht ist, dann trennen sich die Menschen von Gott. Und darum hat er den Feind gelassen. Nicht um uns zu plagen, aber hat der Feind gelassen, dass wir den geistigen Kampf üben. Wir haben nicht mit den Waffen wie im Alten Testament zu arbeiten. Wir haben einen geistlichen Krieg. Aber der Feind hat Gott gelassen in dieser Zeit, wo er mal gebunden wird, der Feind, für 1000 Jahre gebunden. In dieser Zeit ist er frei und Gott lässt ihn noch frei, dass wir auch lernen zu kämpfen, aushalten, ihm vertrauen, Gott anzurufen, um Hilfe zu haben. Der Herr züchtigt uns aus Liebe. Und wenn du in Bedrängnis kommst, in schwierigen Situationen, dann erinnere dich immer wieder an 2. Korinther Kapitel 1. In diesem wunderbaren Kapitel sagt der Paulus, ich muss es besser lesen, denn mit dem Deutsch habe ich Mühe. Ich denke zu viel Französisch noch. 2. Korinther Kapitel 1. Gelobt sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wir sehen klar, Bedrängnis ist da, dass wir lernen, wie Gott tröstet, aber nicht nur, dass wir dann auch Vorbilder werden, um andere zu trösten, die in dieser Not sind. Nur der, der weiß, wie der Kampf schwierig sein kann und der die treue Hand Gottes erfahren hat in diesem Kampf, kann auch seinen Bruder verstehen, der im Leid ist, im Kampf ist, um ihm sagen, du, der Herr hat mir geholfen. Ich bin nicht besser als du. Er kann dir auch helfen. Er ist derselbe Gott. Er ist treu. Trost bekommen, um Trost zu geben. Immer wieder das Prinzip in Gottes Wort, was wir bekommen von ihm, bekommen wir nicht für uns selber einfach. Wir bekommen es, dass wir andere bereichern können durch das, was Gott uns geschenkt hat. Ich komme zum Schluss. Ihr wisst ja, dass die Jünger, die waren 3 Jahre in der Bibelschule, also mit Jesus einfach, ja. Aber die waren eine Zeit mit Jesus und wenn man denkt, dass es eine Schule war, eine Jüngerschule, wo sie mit Jesus gelebt haben, da gibt es in jeder guten Schule gibt es ein Endexamen. So geht es mir, wenn ich als Lehrer in Bibelschule bin. Da muss ich immer im Juni, brauche ich immer viel Zeit, weil ich die verschiedenen Examen anhören muss mit anderen Lehrern und weil ich dann die Arbeiten nochmal durcharbeiten muss. Ein Endexamen nach 4 Jahren Bibelschule. Es gab auch ein Endexamen nach 3 Jahren mit Jesus für die Jünger. Und dieses Endexamen haben wir in Johannes 21. Das war das Examen für Petrus. Und man könnte sich vorstellen, am Ende von 3 Jahren mit Jesus, dann hat wahrscheinlich Jesus theologische Fragen gestellt. Ne? So im Sinne, meine Jünger, was denkt ihr von der Prädestination? Na, das hat er nicht gefragt. Er hat 3 Fragen gestellt. Ihr wisst sie, gell? Johannes 21. Petrus, hast du mich mehr lieb als die anderen da? Und in der ersten Frage ist Petrus nicht reingefallen, würde ich sagen. Denn so wie ich Petrus kenne von seiner Zeit vorher, war ich immer überrascht, dass er nicht gesagt hat, ja Herr, du weißt, natürlich, ich bin nicht wie Judas, gell? Und andere haben Mühe, der Thomas mit seinem Unglauben, der kämpft schon damit, ist ein lieben Bruder, aber er kämpft damit, ja. Und andere, die haben doch immer eine gewisse Distanz mit dir, Herr, gell? Die sind so, aber ich bin so dankbar, dass ich so nahe bin bei dir und dass ich dich so liebe. Du weißt ja, ich bin bereit, alles zu tun für dich. Ne? Aber Petrus hatte selber erlebt, wie schwach er ist. Er denkt, er ist stark und hatte Jesus gesagt, oh, mit mir kannst du rechnen. Und musste erleben, wie er seinen Meister verleugnet hat. Schwere Stunde. Jesus hat ihm vergeben. Und Jesus sagt diesen Examen am Ende. Hast du mir mehr lieb als die anderen? Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Also dann weide meine Schafe. Wenn du mich lieb hast, dann gebe ich dir einen Auftrag, hat er so zu mit dem Petrus gesagt. Wenn du mich lieb hast, dann sollst du für andere leben. Wenn du mich lieb hast, dann hilfst du den anderen. Da gibst du ihnen Nahrung. Weide meine Schafe. 2. Frage, hast du mich lieb? Im Griechischen ist da das Wort Liebe, sind 2 verschiedene Worte, die da in diesen 3 Fragen kommen. Es ist einmal die Freundschaft und das andere Mal die Liebe Gottes. Und diese 2 Worte kommen. Und als Jesus fragt, hast du mich in der Liebe Gottes lieb? Dann sagt Petrus, Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Ich finde das so wunderbar, wie die Demut bei Petrus gekommen ist. Er konnte nicht sagen, ich habe die göttliche Liebe, Herr. Nein, nein. Ich habe dich, ja. Er hat sein Examen bestanden. Es war nur noch ein kleines da am Ende vom Examen, wo so eine kleine Not noch für ihn da war, die wir auch so gut kennen. Ich geschnall nach Johannes 21. Wo Jesus dem Petrus dann sagt, wie er enden wird im Leben als Märtyrer, dass andere ihn binden werden und ihn hinführen werden, da wo er nicht hingehen will. Und dann wollte Petrus noch wissen, wie es mit dem anderen Jünger ist, der so nah ist bei Jesus, mit dem Johannes wahrscheinlich. Und dann sagt Jesus ihm, Vers 22, Johannes 21, Vers 22, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für dich und für mich als Vorbild, wenn wir Vorbild sein wollen für andere. Ich habe das unterstrichen in meiner Bibel. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Wir könnten immer wieder auf Nebengleise kommen, wenn wir meinen, wir müssen für viele andere ihres Leben wissen und wissen, wo sie durchgehen müssen und was sie tun sollen. Und Jesus sagt ganz klar nochmal dem Petrus, du, das geht dich gar nichts an. Was geht dich denn das an? Folg du einfach mir nach. Sei mein Jünger. Bleibe konzentriert auf Jesus. Dass deine Kraft da bei ihm geholt wird, dass du es da bekommst. Ich bin so dankbar für Gottes Wort, dass wir in der Bibel so viel Reichtum haben und wissen, wie wir unser Leben hier in dieser Pilgerzeit, wo wir durchgehen, dass wir miteinander, aus Gnade miteinander Vorbilder sein dürfen, dass andere Menschen Nachahmer werden und werden wollen und auch wieder Vorbilder werden für die nächste Generation. Der Herr wird seine Jünger haben, bis dass er zurückkommt. Keine Zivilisation ist für ihn zu schwer, um in der Situation Jünger zu schulen. Und er sagt ja selber in Matthäus 24, 20, er wird die Zeit verkürzen, wenn seine Kinder den Glauben verlieren würden. Er weiß, was wir ertragen können. Er liebt uns.